Da waren Menschen, die mir zugehört haben, die mich verstanden haben, weil die das gleiche Los hatten wie ich.
So viel Herzenswärme, Güte und Freundlichkeit. Ich genieße das, dass es mir jetzt gut geht.
Nicht nur der Suchtkranke Hilfe braucht, sondern immer auch die Angehörigen.
Es geht auch anders.
Reisen, Geschichte und Erlebnisse. Jörn unterwegs.
Heute nehme ich dich mit an einen Ort, der für viele Menschen in Köln zur zweiten Heimat geworden ist. Das Blaue Kreuz Köln e.V., ein Verein für Suchthilfe. Betroffene von Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit und deren Angehörige. Er feierte sein 125-jähriges Bestehen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die ihren Weg aus der Alkoholsucht in die Freiheit gefunden haben. Als Gäste waren dabei die stellvertretende Bürgermeisterin von Köln, Brigitta von Bülow, der Schauspieler und Sprecher Gerd Köster und der Singer-Songwriter Max Gödecke. Diese Episode ist eine bezahlte Dienstleistung von Das Blaue Studio e.V. für Blaues Kreuz Köln e.V. Was du gleich hörst, ist echte Lebenserfahrung. Geht los.
Und so steht Seamus 5 Minuten nach 2 auf dem Dorfplatz und überlegt.
Nach der Lesung durch Gerd Köster sprach auch Brigitta von Bülow ein paar Grußworte.
Liebe Mitglieder des Blauen Kreuzes Köln, 125 Jahre sind ein Anlass, mit Stolz zurückzublicken und mit Zuversicht nach vorne zu schauen. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Jubiläums-Sommerfest, viele gute Begegnungen und vor allem weiterhin viel Kraft und Erfolg für die kommenden Jahre.
Im Folgenden kommen die Interviews mit den Betroffenen Hajo und Sibylle und mit dem Fachmann Harald Seeger.
Ich habe jetzt hier einen betroffenen Menschen vor dem Mikrofon. Stellst du dich bitte kurz vor?
Ja, ich bin der Hajo. Ich wohne seit gut 20 Jahren in Köln und komme aus Niedersachsen. Und ja, wenn ich so recht zurück überlege, begann der Alkoholkonsum schon während der Schulzeit, aber zumindest kurz nach der Schulzeit. Die Alkoholsucht hat mich mein Leben lang begleitet.
Was waren so die Impulse damals, um mit dem Alkohol anzufangen?
Naja, ich war zu der Zeit ein recht schmales Kerlchen. Ich habe mich nichts getraut. Ich stand in der letzten Reihe. Wenn ich was getrunken hatte, wurde ich mutiger, wurde ich lustiger. Ja, und das hat mich dann auch irgendwie so verfolgt, dass ich gewusst habe, naja, trinkst du so 2, 3 Dinger und dann bist du gut drauf, dann kannst du Witze machen, dann kannst du auf den Tisch tanzen und was weiß ich. Ja, ich habe das gar nicht so bemerkt, dass das halt im Laufe der Zeit immer mehr wurde und dass es ohne dem gar nicht mehr ging.
Wann war der Tag, als dir klar wurde, das ist so nicht in Ordnung und ich suche mir jetzt professionelle Hilfe?
Naja, also ich möchte mal dazu sagen, den Tag gibt es nicht in dem Leben eines Alkohol- oder Suchtmittelkranken. Der sagt jedes Mal, bevor er anfängt zu trinken, heute ist das letzte Mal, ich trinke nie wieder. Alkohol ist nicht gut, das ist viel zu viel und hast du nicht gesehen. 1000 Mal meiner Frau versprochen, meinen Kindern versprochen, aber einfach nicht gehalten. Die Sucht war zu groß.
Kam der Impuls von außen, dass da was geschehen muss?
Naja, der Impuls war schon da, dass meine Familie das gesagt hat, du trinkst zu viel. Und dann vor 12 Jahren passierte es, dass ich mit Restalkohol einen Unfall gebaut habe. Gott sei Dank niemanden verletzt habe, habe nur ein Gerüst kaputt gemacht. Dann wurde mir halt klar und nachdem die dann festgestellt hatten, wie viel Promille ich nachmittags schon drin hatte und damit noch Auto fahren konnte, dass ich was machen musste, dann kam das übliche Spielchen mit MPU und all solchen Sachen und dann hat mir mein Psychologe gesagt, such dir mal irgendwas aus, wo du hingehen kannst. Und dann war ich bei den AAs und dann bin ich beim Blauen Kreuz gelandet.
Kam der Impuls von dem Menschen, wo du MPU gemacht hattest? Und die haben dir dann als eine Möglichkeit das Blaue Kreuz Köln e.V. vorgeschlagen, richtig?
Das war der Verkehrspsychologe, der gesagt hat, mach alles, was möglich ist, damit, wenn du zur MPU gehst, dass du da gute Chancen hast, durchzukommen.
Wie ist dir konkret hier beim Blauen Kreuz e.V. geholfen worden?
Da waren Menschen, die mir zugehört haben, die mich verstanden haben, weil die das gleiche Los hatten wie ich. Das war ganz einfach. Und so offen darüber zu reden, kann man draußen mit keinem. Aber hier saßen alle ich bin hierher gekommen, ich kannte niemanden und habe meine Geschichte erzählt. Und die haben gesagt, ja, hier bist du richtig. Und Ingo hat es vorhin schon gesagt, das ist meine zweite Heimat hier geworden.
Welche Aktivitäten haben dir hier gefallen, die hier angeboten werden im Verein?
Alle. Bis auf Töpfern mache ich alles. Ich habe dann vor 4 Jahren hier eine Wandergruppe gegründet, bin bei den Blauen Bikern dabei als Motorradfahrer. Vor 2 Jahren haben wir hier eine Gesangsgruppe. Also wir machen schon ganz, ganz viel, weil wir denken in der Gruppe, wir können den Menschen helfen und zuhören. Aber Freizeitaktivitäten spielen mittlerweile im Blauen Kreuz Köln eine ganz große Rolle, was auch wichtig ist.
Wie funktioniert das hier im Verein, sich gegenseitig zu unterstützen? Und wie sieht das dann konkret während seiner Freizeitaktivität aus, zum Beispiel beim Motorradfahren?
Naja, wir haben den einen oder anderen, der das schon in der Hand hat. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, meine Wandergruppe. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass ich einmal im Monat eine Wanderung plane. Wir haben mal angefangen mit 3, 4 Leuten. Mittlerweile sind wir eine Gruppe von über 20. Ja, man muss dazu sagen, einer muss den Hut aufhaben, der muss ein bisschen Gas geben, der muss auch manchmal ein bisschen schubsen. Aber viele andere Sachen passen dann einfach dazu. Wenn ich das auch sagen darf, ich möchte mich da auch ganz klar nochmal beim Vorstand bedanken. Wenn wir eine Bitte haben, wenn wir Hilfe brauchen, sei es in finanzieller Art oder irgendeiner anderen Art, werden wir sofort unterstützt. Das ist ganz, ganz toll. Aber es funktioniert hier wirklich als große Familie, das möchte ich so sagen.
Also ein ganz toller Verein. Hajo, ich danke dir für deine Offenheit und wünsche dir, dass du dabei bleibst und die Freude zum Leben behältst und aus den Beziehungen und aus dir selbst heraus Kraft schöpfst für das Leben.
Ich kann vielleicht als Schluss sagen, der Heinz Clemens hat auch nur gesagt, eine große Hilfe war mein Glauben, den ich erst wiedergefunden habe, nachdem ich trocken geworden bin. Während der nassen Zeit war mir der liebe Gott egal und heute ist es eine große Stütze und ich bete jeden Tag zu ihm. Ich sage danke dafür, dass ich da bin, dass ich das machen kann. Wenn er nicht da wäre, wäre ich heute auch nicht hier, da bin ich mir ganz sicher.
Dankeschön, Hajo. Alles Gute. Jetzt steht eine betroffene Dame vor mir und bitte stell dich mal kurz vor.
Ja, hallo, ich bin Sibylle und bin Gruppenleiterin beim Blauen Kreuz. Bin damals vor 22 Jahren hier zum Verein gekommen, um Hilfe zu suchen, weil ich als Spiegeltrinkerin einfach keinen Weg mehr gefunden habe, um alleine aus der Sucht rauszukommen.
Was bedeutet denn Spiegeltrinkerin? Das verstehe ich nicht.
Also Spiegeltrinkerin bedeutet, dass ich jeden Tag eine große Menge Alkohol zu mir nehmen musste, um einen Spiegel zu erhalten und um zu funktionieren als Mutter von 2 Kindern und Vollzeitberufstätige.
Woher kam der Impuls, aufzuhören?
Also während meiner Sauftouren habe ich immer wieder Erlebnisse gehabt, die sehr, sehr gefährlich für mein Leben waren. Das heißt, irgendwelche Autounfälle, weil ich betrunken gefahren bin oder ich bin gestürzt oder ich habe mir einen Kopf angeschlagen, mich verletzt. Dann war es irgendwann mal so weit, dass ich auch einen schweren Autounfall hatte, habe mich auf dem Acker überschlagen, bin am anderen Morgen wach geworden mit riesigem Schädel und habe gedacht, okay, das nächste Mal überlebst du nicht.
Dieser Gedanke, das nächste Mal überlebst du nicht, hat dann bei dir quasi so die Gedanken weitergeführt, da muss sich was ändern. Wie bist du dann auf den Verein Blaues Kreuz Köln e.V. gekommen?
Ich habe verschiedene Gruppen ausprobiert und habe dann vom Blauen Kreuz gehört, bin hier hingekommen und habe Heinz Clement hier getroffen. Und da war das für mich klar, so viel Herzenswärme, Güte und Freundlichkeit, die mir entgegenkam, dass ich hier bleiben möchte.
Mit welcher Aktivität hast du denn hier begonnen?
Also, was ich erlebt habe, war die Zusammengehörigkeit, die Verbundenheit. Wir waren alle gleich. Wir konnten ehrlich über unsere Probleme reden, weil die den anderen auch nicht fremd waren. Meine erste Aktion hier beim Blauen Kreuz war, dass ich eine eigene Gruppe aufgemacht habe.
Was ist das für eine Gruppe?
Das war damals die Ü40-Gruppe. zusammen mit Susanne Rösener, weil die Herrschaften, die hier in den Gruppen waren, doch schon alle viele älteren Semesters waren und da war ich einfach zu jung.
Wie ist dein Lebensgefühl nach den Jahren der Mitgliedschaft der gegenseitigen Selbsthilfe?
Also mein Lebensgefühl ist sehr bejahend und ich genieße meine Freiheit. Ich sage ganz bewusst Freiheit. Ich habe gerade eben noch mit jemandem gesprochen und wir haben uns darüber ausgetauscht, wie es damals war, als man permanent den Stress hatte, sich ausreichend Alkohol zu besorgen und mehr oder weniger überhaupt keine Freiheit genossen hat, sein Leben so zu gestalten, wie man es gerne möchte. Und das ist ein ganz, 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 ganz großer Lebensinhalt, Freiheit, Zufriedenheit und einfach, ja, glücklich zu sein.
Sibylle, hattest du schon mal einen Rückfall?
Nein, Gott sei Dank. Ich hatte noch nie einen Rückfall, aber es kostet mich auch immer wieder Kraft, wenn ich in Situationen komme, wo ich außergewöhnlichem Stress unterliege, dann nicht meinem Suchtgedächtnis zu folgen. Und wie ich es sonst jahrzehntelang gemacht habe, die erste Alkoholvergiftung hatte ich mit 12 Jahren, dass ich dann wieder in das Schema verfalle und sage, ich brauche jetzt hier mein Helferlein, ich muss jetzt hier mein Alkohol haben, um halbwegs über den Tag zu kommen.
Welches innere Schema hilft dir in den Augenblicken wieder die Kurve zu kriegen?
Also mein persönlicher Tipp ist, dass ich einfach an Erlebnisse während meiner Alkoholkrankheit nachdenke, die so peinlich sind, dass ich mit keinem drüber sprechen kann. Die rufe ich mir einfach ins Gedächtnis, wie zum Beispiel betrunken, ohne Sinn und Verstand, nicht mehr in der Lage zu gehen, durch die Wohnung zu kriechen. Und das hilft.
Und dann kommt so die Erinnerung daran und dann, jetzt geht es mir gut und so soll es weitergehen, ja?
Genau so ist es. Ich genieße, dass es mir jetzt gut geht und ich kann nur wirklich jedem raten, holt euch Hilfe und sorgt für euch und ihr habt nur ein Leben und das ist endlich.
Sibylle, was würdest du anderen Menschen, die vielleicht betroffen sind und daran denken, ja, da stimmt was nicht und eigentlich müsste ich ja was ändern. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Für mich ist sehr, sehr wichtig die Freiheit, dass ich die habe, dass ich nicht vom Alkohol abhängig bin, dass ich nicht sorgen muss, wo bekomme ich meinen Alkohol her, wo muss ich, bin nachts um 2 Uhr noch zur Tankstelle gelaufen, weil ich nachtanken musste und keinen Alkohol mehr im Haus hatte. Und das ist für mich maßgeblich eines der vielen Gründe, warum ich auch weiterhin trocken bleiben möchte und werde. Und allen, die in irgendeiner Form ein Problem mit dem Alkohol haben, holt euch Hilfe. Es geht auch anders.
Sibylle, ganz herzlichen Dank für deinen Beitrag. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du daran festhältst, was dir gut tut.
Danke dir. Danke dir. Danke dir.
Gerne. Jetzt habe ich einen Fachmann vor mir stehen. Stellst du dich bitte kurz vor?
Ja, mein Name ist Harald Seeger. Ich war 36 Jahre lang hier im Blauen Kreuz Köln verantwortlich für die Fachstelle und auch im Verein Blaues Kreuz Köln tätig. Im Vorstand viele Jahre, Jahrzehnte und kann daher über vieles berichten.
Welche Erfahrungen sind dir noch in sehr guter Erinnerung geblieben? Was möchtest du erzählen?
Ja, also mir hat die Arbeit mit suchtkranken Menschen immer viel gegeben, weil es Menschen sind, die sehr sich verstrickt haben, aber dann, wenn sie sich Hilfe suchen, bereit waren, sich zu öffnen für Hilfe, auch wiederum sehr dankbar waren, das in Anspruch zu nehmen. Und für mich war es sehr toll, immer zu erleben, wenn Menschen sich entwickelt haben, ne? Dass sie aus der Sucht ausgestiegen sind, aber nicht nur abstinent waren, also trocken und irgendwie ihr Leben gelebt haben, sondern wenn man einfach erleben konnte, dass die Abstinenz ihnen geholfen hat, die Leben nochmal ganz neu zu ordnen, in den Griff zu kriegen, teilweise ganz neu zu gestalten und das zu begleiten und man über viele Jahre, ne, das ist schon eine tolle Sache.
Menschen über viele Jahre zu begleiten, ist was Schönes, wenn man die Ergebnisse sieht und dass sie wirklich auch an sich selbst, an ihrem Konsumverhalten arbeiten wollen und das auch definitiv machen. Harald, jetzt mal so eine fachliche Frage. Aus welchen Bestandteilen baut sich deine Fachkenntnis denn im Hinblick auf eine ehemalige Arbeit hier im Verein Blaues Kreuz Köln e.V.?
Also ich habe Diplom Sozialwissenschaften studiert. Das heißt, vom Hintergrund her mich sehr viel mit Menschen und Menschengruppen beschäftigt, die eben sozial nicht angepasst sind, die nicht klargekommen sind, egal ob das im Bereich Straffälligen waren oder eben Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen. Das ist so der Ausgang gewesen. Dann habe ich mich irgendwann Ende der 80er entschieden, im Suchtbereich tätig zu sein und habe eine Zusatzausbildung gemacht als Familientherapeut, weil ich gesehen habe, dass vom Systemischen her nicht nur der Suchtkranke Hilfe braucht, sondern immer auch die Angehörigen, die Mitbeteiligten, egal ob das jetzt die Partner, Partnerinnen oder auch die Kinder sind. Und dass es auch da Angebote geben muss.
Welche Angebote für das Blaue Kreuz Köln e.V. haben sich aus dieser fachlichen Perspektive denn ergeben?
Ja, wir hatten also am Anfang, wie ich berufstätig in diesem Bereich wurde, nur die Möglichkeit, Menschen in Fachkliniken, in Suchtkliniken zu vermitteln. Als Beratungsstellen, ne, weil wir waren ja als Beratungsstellen so der Erstanlauf, der Kontakt für die Menschen und in ihren Nöten, in ihrer existenziellen Not teilweise. Aber die Hürde, 6 Monate in eine stationäre Therapie zu gehen, war damals riesig. Das heißt, das mache ich doch nur, wenn ich ziemlich am Ende bin. Und wir haben immer gesehen, ja, klar, das Angebot muss es geben, aber es muss daneben auch was anderes geben, damit wir Menschen eher erreichen. Und das war dann Anfang der 90er die Möglichkeit, in Verhandlungen mit den Rentenversicherungsträgern und Krankenversicherungsträgern, wo wir hier als Blaues Kreuz Köln mit engagiert waren, mit anderen, mit der Diakonie, mit der Caritas, bundesweit Verhandlungen zu führen, die dann dazu geführt haben, dass die Rentenversicherungsträger bereit waren, ambulante Rehabilitation, ambulante Suchtbehandlung zu finanzieren.
Großartig. Ein Erfolg für das Blaue Kreuz Köln e.V.?
Ja, wir waren mit einer der ersten Suchtberatungsstellen, die dann die Anerkennung bekamen. Da zu erleben, dass dieses Angebot nach außen hin auch dazu geführt hat, dass bis dato kamen, sag ich mal, 80% Männer und ganz, ganz selten Frauen zu uns. Frauen waren meistens die Angehörigen, aber betroffene Frauen kamen so gut wie nie. Weil die gar nicht sich sagten, wie soll ich 6 Monate in die Klinik, ich kann meine Kinder nicht allein lassen, meine Familie nicht allein lassen. Und durch die ambulante Behandlung, die ja dadurch stattfindet, dass sie in ihrem sozialen Umfeld bleiben und zusätzlich 1 bis 2, 3 Mal die Woche gegen Abend zu uns in die Behandlung kamen, das eröffnete die Tür, dass Menschen kamen, die wir sonst nie gesehen haben. Die Bereitschaft, dass Menschen zu uns kamen, die noch gar nicht so weit in ihrer Sucht fortgeschritten waren. Ne? Also das fand ich damals ja super, dass wir das machen konnten. Und dann hatten wir auch den Run hier. Also da haben wir noch mal ganz viele Menschen hier gesehen, die wir sonst, wie gesagt, nie und nimmer gesehen hatten.
Was man nie und nimmer sieht, sind Zahlen unter anderem. Und wie würdest du die prozentuale Verteilung beurteilen? Wie viel Prozent sind Betroffene und wie viel Prozent sind Angehörige, die vielleicht auch zu einer Beratung mal herkommen?
Ja, also ich kenne das ja, wenn ich jetzt mal rückblickend nehme, in der Zeit, wo ich tätig war, ich war bis 2022 hier in der Verantwortung und war auch in der Suchtberatung weiterhin tätig. Ne? Da würde ich sagen, ist es schon so, dass also hier auf Köln, Blaues Kreuz bezogen, ist es nach wie vor so, dass der Erstanlauf in der Fachstelle ist von den Betroffenen. Da kommen jetzt aber die Selbsthilfegruppen ins Spiel, weil in den letzten Jahren ist es so, dass die Selbsthilfegruppen für Angehörige einen unheimlichen Zulauf haben. Blaue Kreuz kommt gar nicht nach, so viele Gruppen zu installieren, weil dafür braucht man ja Gruppenleiter, Verantwortliche, die sich da engagieren. Und wir kommen gar nicht nach, das abzudecken. Also teilweise gibt es eine Warteliste, die ellenlang ist. Man ist natürlich bemüht, die zeitnah hinzuzuziehen, aber es ist schon eine echte Herausforderung. Und das ist in den letzten Jahren mehr geworden und das ist wichtig. Wir haben immer schon das Anliegen gehabt, Angehörige mit einzubeziehen. Also zum Beispiel in der ambulanten Therapie war es immer so, dass wir gesagt haben, es muss auch ein Kontingent geben für Gespräche mit Betroffenen und Angehörigen. Also ne, Familiengespräche, gerade weil ich ja Familientherapeut bin, war mir das wichtig, Paargespräche anzubieten, Gespräche mit Eltern, Kind. Und auch das haben wir über viele Verhandlungen dann letztendlich in den 90er, also das war so ungefähr Mitte der 90er, geschafft, dass die Rentenversicherungsträger auch bereit waren, ein bestimmtes Kontingent an Therapieeinheiten auch für Angehörige zu geben. Also daher in der ambulanten Reha ist natürlich bedingt durch die Finanzierung so, dass der Schwerpunkt bei den Betroffenen liegt. Aber uns war es immer wichtig, die Angehörigen nicht außen vor zu lassen. Und wenn es dann auch hier teilweise nur, sag ich mal, nur wenige Gespräche waren, hat das oder auch über die Selbsthilfe so ein Angebot war, hat das aber denen oft geholfen, sich selber wiederum therapeutische Hilfe bei niedergelassenen Psychotherapeuten zu holen.
Ist die Fachstelle für Suchtberatung eigentlich auch Vereinssache oder ist das extern?
Das ist der Träger für die Fachstelle ist die Bundesgeschäftsstelle in Wuppertal, also das Gesamtblaue Kreuz. Weil so ein einzelner Verein, wir haben das mal eine Zeit lang gehabt, dass jeder Kölner Verein die Fachstelle finanziell getragen hat. Aber das bringt jeden Verein an die Grenzen und in die Knie, ne, finanziell. Der Gesamtverband hat vor 20 Jahre angefangen, ein Diakoniewerk, eine gemeinnützige GmbH zu gründen, die diese Einrichtung zusammenfasst und gemeinsam leitet. Weil das ist, wie gesagt, für einen Verein kaum zu stemmen. Da kommen die, das sind ja Ehrenamtliche in so einem Vereinsvorstand. Und dann bekommen die plötzlich eine Arbeitgeberfunktion und das überfordert die.
Gut nachvollziehbar. Mit welchem Gefühl stehst du heute hier beim 125-jährigen Jubiläum?
Ja, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eigentlich das Wesentliche. Einmal für das, was ich selber erlebt und erfahren und bekommen habe. Natürlich auch, was ich geben durfte. Das ist ja so ein Wechselspiel. Gleichzeitig aber auch zu sehen, dass sich das weiterentwickelt hat. Und auch noch weiterentwickelt. Ich kann ja jetzt sagen, ich bin seit 4 Jahren nicht mehr im Geschäft. Zu erleben, dass das Fachstellenteam, ja, dass sie einfach auch dankbar sind, gerne ihre Arbeit machen. Das zeigt sich auch daran, dass wir hier eine sehr hohe Mitarbeiterkontinuität haben. Das heißt, die Leute bleiben lange hier beschäftigt. Wir haben selten Wechsel. Und das zu erleben, dass das weitergeht, dass sich das weiterentwickelt, auch die Selbsthilfe, die hatten mal so einen Durchhänger vor ein paar Jahren, weil die auch erlebt haben, sie werden immer älter, die Gruppenleiter, und irgendwann stoßen die an ihre Grenzen. Und dann war immer so die Frage, wo kriegen wir die Jungen her, ne? Und wie motiviert man die, wie motiviert man jetzt auch Gruppenteilnehmer, dass sie wieder Verantwortung übernehmen. Und das war mal so eine Phase, da war das nicht so ganz einfach. Und jetzt zu sehen, ne, jetzt mit 17 Gruppen werden immer zu zweit geleitet.
Ja. Könntest du aus dem Stegreif aufzählen, welche Gruppen das sind?
Wir haben die Gruppen verteilt auf verschiedene Tage. Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Von Teams werden die geleitet. Und an einem Tag gibt es verschiedene Gruppen, nämlich sogenannte Erstkontaktgruppen. Da kann jeder kommen, ohne sich anzumelden. Der ist einfach da. Wer da ist, um 19.30 Uhr, der wird aufgenommen, der kann reden, der findet Raum zum Reden, der bekommt für seine Fragen Antworten. Da sitzen Leute, die bereit sind, über sich und ihre Problematik zu reden. Egal wie weit sie oder lange sie schon abstinent oder nicht abstinent sind. Ne? Also da wird ganz offen geredet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Dann gibt es die sogenannten Gesprächsgruppen. Das sind also für Leute, die sagen wir, was getan haben, die längerfristig abstinent sind, die wechseln dann, weil die sagen, ja, der Erstkontakt, das muss ich jetzt nicht mehr hören, ne, da brauche ich jetzt was anderes, ich habe andere Fragen. Und dafür hat man dann so spezielle Gesprächsgruppen eingerichtet.
Welche sind das?
Das entscheiden auch die einzelnen Gruppen dann, ne? Also
welche Angebote gibt es denn hier für gemeinsame Freizeitaktivitäten, um sich so in der gegenseitigen Selbsthilfe da zu betätigen?
Das ist gemeinsames Wandern, wer Spaß daran hat, ne? Und dann kehrt man zwar in eine Kneipe ein, aber es ist klar, keiner wird sich jetzt Alkohol bestellen, ne? Oder eine Eisdiele oder sonst irgendwas. Wir tun etwas Normales, aber der Alkohol gehört da gar nicht zu. Oder Dartspielen. Hier wird dann einmal die Woche Dartspielen angeboten. Das ist ein typischer Kneipensport, wo man normalerweise trinkt. Hier wird nicht Alkohol getrunken, ne? Sondern die Leute erleben einfach, ich kann Dart spielen, habe Spaß und ich brauche da nicht mal Alkohol für. Ne? Oder Töpfern, ne? Ist so ein spezielles Angebot, was es schon Jahrzehnte hier gibt. Mit einer eigenen Töpferei hier, einem Brennofen und allem. Und Leuten, die dann eben Kurse machen, als Gruppenleiter sich qualifizieren und solche Kurse dann eben anbieten. Ne? Dann eine Bikergruppe, das heißt Leute, die Motorrad gerne fahren, ne? Und gesagt haben, ja, wenn wir so eine Ausfahrt machen wollen mit zusammen, dann ist es einfach hilfreich, mit anderen das zusammen zu organisieren. Und es ist klar, an diesem Wochenende oder wenn wir unterwegs sind, wird kein Alkohol getrunken.
So, und die anderen Freizeitaktivitäten, die lassen wir die Betroffenen dann selber mal rausfinden, lieber Zuhörer. Sonst ist ja die ganze Spannung dahin. Weil da ist ja doch einiges, was Blaues Kreuz Köln e.V. anbietet. Und ich finde das schon eine ganz großartige Vereinigung, die hier für Menschen, die mutig sind, ihr eigenes Verhalten erkennen und die Muster dahinter und aktiv ändern wollen. Abschließend, was würdest du dem Zuhörer mit auf den Weg geben wollen?
Ja, einfach für sich selber offen zu sein, ne? Und Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man sich selber entdeckt, hier hat mein Konsum von Alkohol ist vielleicht doch nicht so ganz normal oder so, wie ich den eigentlich haben möchte. Und einfach offen zu sein, sich da Hilfe zu holen. In der Selbsthilfe ist der Vorteil, also wenn man solche Selbsthilfegruppen anläuft, ist einfach der Vorteil, da sitzen Menschen, die haben das selber erfahren. Und die reden da ganz offen drüber. Und die haben Verständnis, ne? Die werden da niemanden irgendwie negativ behandeln. Man wird respektiert und erfährt einfach erstmal viel Verständnis. Und dann kann man gucken, was man von dem, was da an buntem Angebot ist, für einen zutrifft und was nicht. Ne? Es geht. Ne? Abstinentes Leben hört sich ja erstmal bescheuert an, wenig attraktiv, aber Menschen zu sehen, die das schon Monate, Jahre, manchmal Jahrzehnte leben und die sind total zufrieden und glücklich mit ihrem Leben, das ist doch eigentlich eine gute Einladung.
Das ist eine gute Einladung. Harald, gibt es ein Beispiel von Betroffenen, was dir gerade einfällt?
Ja, also spontan eine junge Familie, wo die Ehefrau zu mir gekommen sind. Sie haben zwei kleine Kinder, 5 und 7 zu der Zeit gehabt. Und sie hatte angerufen, kam in die Beratung und sagte, ich bin völlig verzweifelt. Mein Mann, der trinkt, der kümmert sich nicht um die Kinder, der hält sich nicht an Absprachen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Gesprächen weicht er aus und. Also ich bin völlig verzweifelt. Das war der Beginn und dann nach langem Hin und Her, mit, wo ich sie beraten habe, so 2, 3 Gespräche, war er dann bereit, mal mitzukommen. Und dann haben wir uns unterhalten, erst mit der Frau, dann ein Gespräch ohne die Frau. Und das hat dann dazu geführt, dass er sich immer mehr geöffnet hat und dann auch über seine Thematik, also sein Alkohol, gesprochen hat. Aber er immer gesagt hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, nie wieder zu trinken. Das war sein gängigster Satz, ne? Und dann habe ich gesagt, nee, Sie müssen sich überhaupt nicht festlegen. Es geht darum überhaupt nicht, ne? Sondern es geht darum jetzt. Es geht, wie können Sie Ihre jetzige Situation familiär verbessern? Für sich selbst und für Ihre Familie. Und lassen Sie uns noch einen gemeinsamen Weg gehen. Und dann hat er 1,5 Jahre bei uns ambulante Therapie gemacht, war berufstätig, hat sich um seine Familie gekümmert und hat sich für diese Zeit bereit erklärt, keinen Alkohol zu trinken. Hat er geschafft. Und dann nach den anderthalb Jahren war dann aber immer so der Punkt, dass er gesagt hat, am Ende, ich weiß nicht, was ich machen werde, wenn jetzt Schluss ist. Ob ich wieder trinke oder nicht trinke.
Ist er dabei geblieben, abstinent zu bleiben?
Genau, ist er dabei geblieben. Auch da wieder erst in Etappen, weil er dann, wie er dann hier beendet hatte, hat er für sich gesagt, ah, ich bin mir doch noch unsicher, ich hänge noch ein Jahr dran. Und ist in diesem Jahr immer wieder mal zu einer Beratung gekommen, aber nur sehr sporadisch, so einmal im Vierteljahr oder so. Und hat immer gesagt, dieses Jahr noch. Und so hat er das dann nach hinten ausgebaut. Ne? Und mittlerweile ist er ja viele, viele Jahre abstinent und glücklich und die Familie ist glücklich. Das ist sowas, wo ich dankbar bin und sage, ja, schön, dass ich den begleiten durfte.
Ganz herzlichen Dank, Harald, für das ausführliche Interview. Ja.
Was ich bei diesem Sommerfest gespürt habe, lässt sich schwer in Worte fassen. Aber genau das wollte ich dir mitgeben. Dieses Gefühl von Gemeinschaft, von Menschen, die sich gegenseitig tragen, seit insgesamt 125 Jahren. Hajo, Sibylle, Harald, drei von unzähligen Geschichten, die es beim Blauen Kreuz Köln e.V. gibt. Vielleicht erkennst du dich in einem Satz wieder, den du eben gehört hast. Vielleicht kennst du jemanden, dem es ähnlich geht. Dann schau dir die Shownotes dieser Episode an. Dort findest du alle Kontaktdaten vom Blauen Kreuz Köln e.V. Ein Anruf, eine Mail. Mehr braucht es oft nicht für den ersten Schritt. Und wie du gerade gehört hast, dort wird niemand mit Vorurteilen empfangen. Nur mit offenen Ohren und Verständnis. Gefällt dir mein Podcast? Unterstütze dieses Projekt. Spende jetzt an den Verein Das Blaue Studio e.V. Den Spendenlink und die Kontodaten findest du in der Beschreibung dieser Episode, den Shownotes. Im Namen des Vereins sage ich Dankeschön für alle erhaltenen Spenden. Werbung. Links zu Produkten, mit denen ich diesen Podcast unter anderem produziere und mehr, findest du in der Beschreibung dieser Episode. Lieber Zuhörer, dat wort. Möchtest du, dass ich mit meinen Mikros zu deiner Veranstaltung komme? Möchtest du mir eine Rezension mit Lob oder Kritik schreiben? Sehr gerne. Schreib an jörnunterwegs@gmx.de. Teile diese Episode mit deiner Familie, deinen Freunden und Bekannten. Die 133. Episode wird wieder eine Überraschung. Danke fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal. Alles Gute.